Sehr verehrte Damen und Herren, wir setzen jetzt fort mit der Lesung, der angekündigten Lesung von Aris Fioretus. Danach wird dann Sigrid Weigl, aber das werde ich dann nochmal extra ansagen, ihren Vortrag halten. Aris Fioretus ist schwedischer Schriftsteller und Übersetzer griechisch-österreichischer Herkunft. Er lebt in Stockholm und Berlin, hat vergleichende Literaturwissenschaften an der Stockholmer Universität studiert, an der École des Otto Etude und an der Yale University, unter anderem auch Werke übersetzt von Paul Auster, Friedrich Hölderlin, Wladimir Nabokov. Im Moment hat er gerade eine dreijährige Dag Hammarskjöld-Gastprofessur am Europa-Institut der Humboldt-Universität in Berlin angetreten. Seit 2011 ist Aris Fioretus Vizepräsident der Deutschen Akademie für Sprache und Übersetzung. Sein jüngster Roman, Der letzte Grieche, ist 2011 erschienen und vielfach ausgezeichnet worden. Im Frühjahr 2013 wird sein neues Buch erscheinen unter dem Titel Die halbe Sonne im Hansa Verlag München. Lieber Herr Fioretus, darf ich Sie um die Lesung bitten?
Guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Good evening, ladies and gentlemen. I've been told there should be a handout of the passages from the German translation of my book that I will read in English. If you can't find them, I'm sure someone will provide you with them. I will speak, however, in German. Das Buch, aus dem ich lesen werde, ist eben dieses neue Buch, das im Februar im Hansa Verlag erscheint, Die halbe Sonne. Es ist ein Buch, das in gewisser Weise so etwas wie eine, man könnte vielleicht sagen, Trauerarbeit darstellt. Vor allem ist es aber eine Geschichte eines Vaters und die Geschichte auch der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Die kommen beide nur in der dritten Form Singular vor in diesem Buch. Die Geschichte, soll ich auch vielleicht erwähnen, wird rückwärts erzählt. Das Buch besteht aus drei Teilen. Ich werde etwas aus allen drei Teilen lesen. Der erste und der letzte Teil sind sehr kurz. Das größere Stück ist eben in der Mitte. Der erste Teil spricht von der Zeit danach, der letzte Teil von der Zeit davor und im größeren Stück geht es eben um die Zeit des Vaters. Und vielleicht noch zur Ergänzung, es ist in kleineren Stücken geschrieben, kleinere Tableaus, die alle einen Zwischentitel tragen oder einen eigenen Titel tragen. Flügelschläge erstarrt. Als das Handy klingelt, sitzt der Sohn in einem Parkcafé im Ausland. 6 Uhr abends, der letzte Sonntag im Juni. Nach dem Gespräch steht er auf. Menschen liegen im Gras. Auf Kieswegen versuchten Jogger, sich an Hunden und Kinderwagen vorbeizuschieben, ohne Tempo einzubüßen. Enten gleiten aufmerksam im Teich umher, wassergekämmte Inspekteure, die Hände auf dem Rücken. Die Fontäne pumpt Kaskaden von Schaum in die Höhe. Für einen flüchtigen Moment bildet sich ein Flügel, dann zerstäubt das Wasser wie von Zauberhand. Das Kunststück wiederholt sich mit solch geduldiger Exaktheit, dass er sich fragt, ob der Augenblick als Endlosschleife läuft. Jetzt. Die Stimme der Mutter ist dünn wie Nähseide. Jetzt ist es passiert. Telefonische Zeitansage. Wieder klingelt das Telefon. Die 6-Jährige erklärt ihrer fragenden Tante: Opa ist gestorben. Schutzengel. 2 Nächte und eine Flugreise später betritt der Sohn die Kapelle. Der Mann vom Bestattungsunternehmen schließt hinter ihm die Tür. Allein denkt er. Dann ändert er seine Meinung. Während der Sohn versucht, sich an die Situation zu gewöhnen, verstreicht die Zeit, erstaunt über alles, was die Welt enthalten kann. Stille, Pulsschläge, Parkettboden, Belüftungsschacht, Metallbare, Laken, Tod. Nach einer Weile setzt er sich und versucht, ruhig und regelmäßig zu atmen, obwohl sein Herz revoltiert. Denkt, ein Vater ist er nicht ein Schutzengel? Es ist nicht vorgesehen, dass er einem von der Seite weicht. Man nehme beispielsweise Michael. Der Name bedeutet, wer ist wie Gott. Als der Sohn jünger war, hörte er, dass der Erzengel an der Erschaffung der Welt mitwirkte. Das erschien ihm selbstverständlich. Dies war es, was ein Vater tat. Er war dabei, als die Welt geboren wurde. Und nun? Der Sohn beginnt, die Ziegelsteine zu zählen, gibt aber rasch auf. Stattdessen versucht er zu erkennen, wo die Farbe der Kerzenflammen in Rot übergeht, gibt jedoch auch das wieder auf. Am Ende bleiben nur die Fragen. Wie lautet die Definition für einen Vater? Vielleicht er, der schützt? Vielleicht der Sonne entgegen? Wenn er nicht mehr schützt, ist er dann noch Vater? Die Dinge, die der Sohn sieht, als er den Vater zum letzten Mal sieht. 4 Wände, keine Fenster. 2 Türen. Ziegelsteine. 10 Deckenlampen, angeordnet in 2 Reihen. 3 Belüftungsventile. 1 Luftschacht. 2 Kerzenständer, 6 Kerzen, alle angezündet. 1 Schachtel Solstickern Streichhölzer. 1 Reihe Gesangbücher plus Neues Testament. 1 Metallbare. 2, 3 Laken. Auf dem Laken über dem Brustkorb. Eigentum des Beerdigungsinstituts Axelsson. Domlinchen Convertible. Diese Streichholzschachtel. Als einer Nähmann 1936 den Auftrag erhielt, das Etikett für das neue Produkt der Stiftung Solstickern zu zeichnen, war die Zeit knapp. Er suchte zwischen alten Zeichnungen und fand eine, die Däumlinchen mit einer Fackel in der Hand zeigte. Sein eigener Sohn hatte Modell gestanden. Nährmann verwandelte das Mädchen wieder in einen Jungen, entfernte die Fackel und zeichnete in die obere linke Ecke eine Apfelsine. Seither marschiert das Kind alleine der Sonne entgegen, deren Stahlkranz am ehesten einem Zahnrad ähnelt. Offenbar scheut es das Feuer nicht. Es ist ein Baby-Ikaros mit orangenfarbenen Haarsträhnen und flatternden Kragenecken. Mit leeren Händen bewegt er sich vorwärts, indem er rückwärts geht. Die Apfelsine, zugleich Ursprung und Ziel. Die Streichholzzeit. Der Sohn will nicht vergessen, was er sieht, als er den Vater zum letzten Mal sieht. Doch als er in seinen Taschen nach etwas sucht, worauf er schreiben könnte, findet er nichts. Schließlich reißt er das Nachtsatzblatt aus einem Gesangbuch heraus. Die Dinge aufzulisten geht schneller, als er gedacht hatte. Während er das Papier zusammenfaltet, fragt er sich, wann der Bestatter zu seinem Büro zurückkehren muss. Momentan raucht er mit einem Kollegen auf dem Parkplatz. Aber schon bald findet er vielleicht, dass sie gehen sollten. Wird der Mann es wagen, ihn zu stören? Warten andere darauf, ihre Verstorbenen sehen zu dürfen? Übrigens ist schwedischer Hochsommer. Nimmt der Körper in dieser Hitze nicht Schaden? Er lässt sich wieder auf den Stuhl sinken. Keine Dramatik. Dort liegt der Vater. Hier sitzt er. Sie sind viele Male zuvor allein gewesen. Dies wird das letzte Mal sein. Er schaut auf die Uhr und beschließt, für jeden Tag, den man trauern soll, 1 Minute zu bleiben. Weil er nicht weiß, wie er sonst Abschied nehmen soll? Weil das der Anzahl an Streichhölzern in einer Schachtel entspricht? Unsortierte Gedanken zwischen 15:03 und 15:43. Du liegst, wie du gelegen hast, seitdem du vor einem Jahr die Kellertreppe herunterfielst, regungslos, mit hochgeschobenen Ellbogen, wie aus Zweigen gemacht. War ja klar, dass du aufstehen wolltest, als man dich kurz allein ließ, aber du wusstest nicht, wohin du die Füße setzen solltest, stürzte stattdessen. 70 Kilo Mensch, 30 Zentimeter Fallhöhe, Querschnittslähmung. Nimmermehr, nimmermehr, nimmermehr. imperfekt, Papa? Weißt du, mir will dieses Kind mit den leeren Händen nicht mehr aus dem Kopf. Wenn man das Wort Ikaros auseinander nimmt, lassen sich auch aus dem Buchstaben neue Wörter zusammenfügen. Zum Beispiel mein Name plus K.O. Hier hast du deinen Sohn ausgenockt. Wie kann ich dich schützen? Du starrer Wirrwarr aus Gliedern, du Labyrinth. Ich würde dich gern auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Ein Papparat, gemacht aus allem, was du bist, wenn du nicht mehr bist wie hier. So viel von dir war Freude. Mit ihr erfandest du dich selbst. Träume und Übertreibungen gehörten dazu, auch Einfälle. Was soll ich jetzt mit all dem anfangen? Es benutzen, um dich umzubauen? Dich zum Anfang zurückerzählen? Mikado mit 40 Streichhölzern. Wenn alle Hölzer entfernt sind, bist du kein Papa mehr. Nur die Zukunft bleibt. Prachtvoller Mensch, deine Süße. Wer ist wie du? Baugenehmigung. Für einen Papparat benötigt man Ellbogen. Sie brauchen nicht abzustehen wie Flügel oder Winkelhaken. Sie brauchen nicht starr zu sein. Sie brauchen nicht so eckig zu sein, dass man sie für Hölzer halten könnte. Sie brauchen nicht so mager zu sein, dass es schwer fällt, sich die vielen Gelegenheiten vorzustellen, bei denen ein Kind seinen Kopf in der Armbeuge ruhen ließ oder sein Ohr in der Hoffnung gegen den oberen Muskel presste, den Geheimnissen der Kraft auf die Spur zu kommen. Aber wenn die Ellbogen nach außen abstehen, starr und hart, mager und eckig sind, sollen sie zumindest zu einem Papa gehören. Jetzt geht es in die Zeit während des Lebens. Vor dem Unfall. Der Vater sitzt auf einem Hocker in der Badewanne. Sein Rücken ist gekrümmt, die Hände bedecken das Geschlecht. Der Sohn gleitet mit dem Badeschwamm über den Schultern das Rückgrat hinab, sieht Narben und Leberflecken im Seifenschaum verschwinden. Die Schulterblätter wirken so schutzlos. Aus den Achselhöhlen lugen abstehende Haare. Sie glänzen grau, hier und da weiß. Als er den Rücken abspült, fühlt sich die Haut glatt an. Denkt, zerbrechlicher Papa. Dann, jetzt bist du ganz neu. Anatomielektion. Der Vater besteht aus vielem, was einheimische Väter auch haben. Darüber hinaus gibt es jedoch Stellen an seinem Körper, die seine fremde Herkunft verraten. Die Augenbrauen. Bei schwedischen Vätern existieren die Augenbrauen in doppelter Ausführung, wie Ohren oder Brustwarzen. Beim Vater hängen sie dagegen zusammen. Tatsächlich muss der Sohn von ihnen im Singular sprechen. Über den Augen zeichnet sich ein Horizont aus Haaren ab, samten wie gelecktes Katzenfell, eher deutlich sichtbar in die Schläfen übergeht. Der Linie fehlt Anfang und Ende. Die Senke in der Mitte verleiht ihr allerdings etwas Vertrautes, sogar Intimes. Hier ruht ihr zerbrechliches Zentrum, die Verankerung für die Kurven, die sich wie Schwingen mit langen, schleifenden Flossen wölben. Wenn sich der Vater ereifert oder hinter dem Rücken eines anderen scherzt, steigt der Horizont um 2 Zentimeter. Die Landhebung legt die Augen frei, die plötzlich zu schweben scheinen. Jetzt kann alles passieren. Ab und zu geschieht jedoch das Gegenteil. Wenn sich der Horizont senkt und in Falten legt, stauen sich Gewitter im Blick. Wenn man weiß, was gut für einen ist, zieht man sich schnell zurück oder feilt schleunigst an einer Verteidigungsrede. In seltenen Fällen trifft das Seltsamste von allem ein. Während der eine Teil des Horizonts in die Höhe schießt, senkt sich der andere und schnurrt zusammen. Dann zeichnet die Linie den Verlauf eines unsteten Aktienkurses. Jetzt gibt es keinen zuverlässigen Weg, die Situation zu deuten. Die Welt spielt gerade verrückt. In den letzten Jahren ergraut der Horizont. Von Zeit zu Zeit stutzt die Mutter die strohigen Haare, was die Linie immer schwedischer macht. Die Stelle, an der die Brauen zusammenlaufen, lichtet sich. Am Ende hat auch der Vater zwei. Auf dem Handtuch über seine Brust schimmern aber immerhin weiterhin die Haare, ein verstreuter Schatz aus Silber. Die Ohrläppchen. Es lässt sich nicht leugnen. Die Ohren des Vaters sind groß. Die Ohrmuschel hat die Größe der F-förmigen Löcher einer Kindergeige. Der Gehörgang ist tief wie ein Krater. Seit einer der Söhne versucht hat, diese Tiefe mit einem Bleistift zu vermessen, wird jedoch niemandem mehr erlaubt, deren Geheimnisse zu erforschen. Am größten sind allerdings die Ohrläppchen. Daumenbreit scheinen sie immer weiter zu wachsen und zu wachsen. Wenn die Kunsthandwerker im antiken Anatolien auf einem Reiskorn Platz für eine Hymne an die Schöpfung fanden, würde ein Geduldiger die Ohrläppchen des Vaters mit 10 Geboten füllen können. Niemand vermag zu sagen, welche Religion er zu stiften gedenkt, aber alle wissen, dass er mit Hilfe seiner Moses-Tafeln aus Haut das Gleichgewicht hält. Das Kreuz. Der Rücken des Vaters ist ungewöhnlich lang, wodurch die Hüften herabgerutscht wirken. Außerdem ist er gerade und straff, sodass er eine Säule ähnelt. Er geht stets, als hätte er mehr auf der Vorderseite des Körpers als auf der Rückseite. Seine Haltung vermittelt ein Gefühl von Zuverlässigkeit, ähnlich einem Kirchenstuhl. Auf Schultern und Schulterblättern sieht man Narben, die er davongetragen hat, als er in Kindeszeiten einem älteren Bruder zu entkommen versuchte, dann aber stolperte und in glühende Kohlen fiel. Ansonsten ist sein Rücken glatt und erstaunlich weich. Erst am Ende der Wirbelsäule passiert etwas. Aus dem Hosenbund klettert krauses Haar, das sich im Kreuz verdichtet. Die lichte Oase erinnert an südlichere Gefilde und fremde Vegetation. Das Geschlecht. Der Beutel zwischen den gewölbten Oberschenkeln ist prall und gerundet, eigentlich weder zu eng noch zu groß, schlicht perfekt. Er wird immer dann sichtbar, wenn sich der Vater vor dem Badezimmerspiegel die Zähne putzt, ein Satyr in den 70er-Jahre-Unterhosen von Eminence. Die Fersen. Die Füße des Vaters zieren keine eleganten Flügel und den Fersen fehlen auch die Abdrücke von Handgriffen einer Mutter. Im Gegenteil, sie haben mehr mit Bauern als mit Göttern oder Halbgöttern zu tun. Die Fersen schieben sich eine Spur nach hinten, als wünschte er, den Schwerpunkt auf einer größeren Fläche als erforderlich zu verteilen. Im Grunde sind sie wandelnde Brückenpfeiler. Dadurch braucht er sich niemals breitbeinig ins Leben zu stellen. Auch in Bewegung steht das fest. Vokabelliste über ein Wort. Das Wort auf Deutsch Pflege entspricht das Wort auf Schwedisch Vård, aber Vård auf Schwedisch, und das hat mit unserem heutigen Thema etwas zu tun, Vård auf Schwedisch ist auch so etwas wie Denkmal oder Monument. Damit wird in diesem Buch auch ein wenig gespielt, diese Doppeldeutigkeit von Pflege und Mahnmal. Vokabelliste über ein Wort. Im Umgang mit Unbekannten wird der Vater genannt. Im Gespräch mit Verwandten ist der Pateras, gelegentlich Far. In Zusammenhängen, die etwas bedeuten, heißt er jedoch immer Papa. Lange ist der Sohn unfähig, das Wort außerhalb der Familie zu benutzen. Es erscheint ihm verletzlich, sogar kindisch, als markiert es die Grenze dessen, was Außenstehende nichts angeht. Papa ist ein Wort, das nach innen weist. Wer käme auf die Idee, die Fassaden seines Hauses mit Tapeten zu verkleiden? Dennoch erscheint es ihm nach seinem Tod unmöglich, ein anderes Wort im Mund zu nehmen. Vater kann irgendein beliebiger Mann sein, Papa nur eine Person. Das Wort versichert, dass er noch da ist, zumindest als Papa. Trotzdem geschieht etwas. Langsam wird dem Buchstaben das Leben entzogen, werden sie dünner, raschelnder, gleichsam platt. Oh, Papierpflege. Bodenbelag. Nach einem Umzug werden als erstes nie die Möbel aufgestellt oder Teppiche ausgerollt. Als erstes werden immer die Bilder aufgehängt. Die Mutter lacht resigniert, als sie von den ersten Stunden unter einem neuen Dach erzählt. Ihre Stimme wird wehmütig, als sie erklärt, dass ihr Gatte nicht in der Lage ist, zunächst die Grundlagen zu legen. ausgerüstet mit Hammer und Nagel, marschiert er von einem Zimmer zum nächsten, bis sämtliche Wände bedeckt sind. Dafür hat er alle Zeit der Welt. Manchmal wird er erst tief in der Nacht fertig. Die Familie schläft bei beharrlichem Hämmern ein. Ist er nur ungeduldig oder will er dafür sorgen, dass ihr Zuhause rasch fertig wird? Oder geht es ihm darum zu markieren, dass fremdes Territorium in seine Hände übergangen ist? Wie der Entdecker, der seine Flagge in etwas stößt, was Packeis oder Treibsand sein mag. Hauptsache, er kann Anspruch auf den neuen Ort erheben. Der Vater hat seine eigene Antwort auf die Frage des weißen Inders. Jetzt haben wir die Wände, aber wo ist das Dach? Sie lautet, hier sind die Wände, hier ist das Dach. Zeit für den Fußboden. Der Boden, das ist die Domäne der Mutter. Der Schwerpunkt. Wenn der Vater seine Frau mit Tassen und Untertellern hantieren sieht, kann er sich scherzhafte Bemerkungen nicht verkneifen. Beide wissen jedoch, dass sie zärtlich gemeint sind. Als ihre Ehe noch jung war, mochte die Mutter diese verdrehten Bekundungen seiner Zuneigung nicht. Gab es keine direktere, weniger schmälernde Art, seine Liebe Ausdruck zu verleihen? Die Formulierungen hatten so wenig mit der Person zu tun, die er, wie sie doch wusste, eigentlich war. Im Laufe der Jahre hat sie jedoch gelernt, dass ihr Mann es nicht böse meint oder nicht anders kann. Mittlerweile liest sie ihn wie ein offenes Buch, dennoch überrascht es sie, wie erfinderisch es ist. Wenn er in seiner eigenwilligen Sprache nicht meint, dass sie an die Gardinen klettert, findet er, dass sie eine Uhrmacherwerkstatt eröffnen sollte, so präzise, wie sie alles handhabt. Sie weiß, dass seine Übertreibungen in die eine Richtung auf ihre Zuverlässigkeit in der anderen reagieren. Wenn er sie Hitler nennt, preist er ihre Fürsorglichkeit. Wenn er meint, dass sie Kies im Herzen hat, deutet er an, sie solle nicht traurig sein. Sogar an Tagen, an denen eine Wolke ihr Leben verdüstert, spürt sie die Wärme in seinem Inneren. Die Bekundungen ihres Mannes sind nicht nur umgekehrte Formen von Wertschätzung, sondern erfinden ihre Beziehung neu. 6 Jahrzehnte lang schenken seine Zärtlichkeitsbeweise der Mutter die Gewissheit, dass sich das Gleichgewicht herstellen lässt. Als Haus mag ihr Mann das Höhere sein, aber sie hat die größere Breite. So findet sie dort einen Schwerpunkt, wo sie ihn in ihrem Heim haben möchte. Auf Höhe des Türschlosses. Kein Mensch ist eine Insel. Im letzten Jahr, in dem der Vater noch gehen kann, ohne betreut werden zu müssen, teilt er seiner Gattin mit, dass er im Park auf der anderen Straßenseite spazieren gehen möchte. Im Winter wohnen die beiden in Athen und er flaniert gerne zwischen den Pinienbäumen und Platanen gegenüber. Seine Frau bereitet gerade das Mittagessen vor. Erst als sie den Tisch deckt, wird ihr bewusst, dass er nicht zurückgekehrt ist. Hastig streift sie sich den Mantel über und verlässt das Haus. Eine Stunde braucht sie, um ihn zu finden. Das Dopamin wirkt nicht mehr. Schweißgebadet und verwirrt steht der Vater auf einer Verkehrsinsel mitten in einer der meistbefahrenen Avenuen und weiß weder vor noch zurück. Ab und zu sind auch eingesprengte Gespräche zwischen dem Sohn und dem sogenannten Gestärkten. Sie erinnern sich vielleicht den Begriff der Tochter des Sohnes. Intermezzo, ein Sohn. Es geht schleppend voran, aber ich habe vor, mich zurückzuarbeiten. Jedes neue Tableau wird ein Schritt, ein Jahr, ein Atemzug zurück zu der Zeit, bevor du Papa wurdest. Das Ende wird dein Anfang sein. Dies ist ein Rückwärtsgesang. Der Gestärkte. Wozu soll das gut sein? Ein Sohn, ich will dich doch retten, dich zu einem Menschen machen, der nicht Papa ist und deshalb auch nicht als Papa sterben kann. Der Gestärkte, aber ich will Papa sein. Es gibt nichts Besseres. Besser. Im Gegensatz zum gesitteten, praktisch fehlerfreien Schwedisch der Mutter ist das des Vaters überbordend und unsicher, aber auch einfallsreicher. Er mag Synonyme, amüsiert sich dabei, bildliche Ausdrücke wörtlich zu nehmen und glänzt mit der Zeit in einem Idiom, das seinen Kollegen in den Ohren wehtun muss. Geht es nicht eine Nummer kleiner? Häufig benutzt er Kraftausdrücke, die er direkt aus dem Griechischen importiert. Ein solcher lautet, du schwellst mir den Hoden. Die Phrase sagt im Grunde alles über seine Einstellung zur neuen Sprache. Schwedisch zu sprechen bedeutet, seinen Willen zur Steigerung, zur Expansion Ausdruck zu geben. Vielleicht sollte der Sohn sagen, zur Erhebung. Aber er zieht es vor, von Unbeugsamkeit zu sprechen. Der Vater versteht nie, dass es auch Vorteile haben kann, Maß zu halten. Wenn der Sohn in den späteren Jahren anruft, um sich zu erkundigen, wie es ihm geht, erfährt er besser. Die Antwort ist eine Erinnerung daran, dass der Vater nicht aufgibt. Letztlich geht es ihm immer besser, ohne dass er jemals gesund werden würde. Die Steigerung trägt den Fall wie ein Kind. König Dopamin. In der Nacht wird der Sohn von Lärm geweckt. Es klingelt, als würden in einem unbekannten Gesellschaftsspiel Einmachgläser hin und her geschoben. Ab und zu scharrt ein Stuhl. Als der dritte oder vierte Versuch, wieder einzuschlafen, gescheitert ist, geht er in die Küche, um nachzusehen. Es ist 3 Uhr nachts. Der Vater sitzt auf einem Stuhl vor dem offenen Kühlschrank. Die Lampe darin brennt wie eine frostige Sonne. Er isst rote Beete direkt aus dem Glas. Den Tellern und Plastikdosen auf der Arbeitsfläche nachzuurteilen, hat er sich zuvor bereits die Reste des Abendessens einverleibt und beabsichtigt nun, das morgige Mittagessen in Angriff zu nehmen. Als er den Sohn sieht, beschwert er sich über die Hitze in der Wohnung und erklärt, nichts kühle einen so ab wie ein offener Kühlschrank. Er zupft am Kragen der Pyjamasjacke, fächelt sich Luft zu. Dann greift er nach einer Bierdose und zeigt auf das übrig gebliebene Stück Schnitzel. Bedien dich. Den nächsten Tag verbringt er im Bett. Bruchlandung. Der erste Essay über Hände. Die Hände des Vaters können zärtlich sein, geballt werden oder zuschlagen. Zu den Zärtlichkeiten und Schlägen kommen wir später. Die geballte Faust benutzt er noch im hohen Alter. Aber ihre Bedeutung wechselt mit den Jahren. Wo die geschlossene Hand auf dem Foto des Jungen vor dem Zweiten Weltkrieg Freiheit oder Tod verkündet, signalisiert sie auf den Instamatic-Bildern aus den frühen 70er Jahren in Holzschuhen und Jeans Solidarität. Bei den Fotos der folgenden Jahrzehnte von Abschieden in Spätsommerlicht hat die Person mit der Kamera immer noch das Geräusch von Reifen im Ohr, die über Kies rollen. Hinter den Hibiskussträuchern folgt der Blick des Vaters dem Taxi. Seine Hand hat er gehoben und zur Faust geballt. Die Geste bedeutet, auch wenn du fort bist, halte ich dich in meiner Hand. Im Buch sind verstreut, genau genommen 40 Thesen über ausländischen Väter. Und es fängt mit der These 40 an und wird dann rückwärts bis zur letzten These, sprich bis zur ersten These gezählt. Ich lese nur ein paar dieser Thesen vor und allem in einem. Thesen über einen ausländischen Vater. Das hier ist übrigens die These 40. Man stellt sich vor, sie ist in römischer Art und Weise nummeriert. Dann wird man vielleicht kapieren, worum es geht. Ein ausländischer Vater ist immer größer als groß. Lache ruhig über einen ausländischen Vater, aber nur in seiner Gesellschaft und wenn keine einheimische Person anwesend ist. Glaube einem ausländischen Vater immer, wenn er erklärt, die Namen von Blumen, Vögeln oder Bäumen nicht zu kennen. Dito Beeren, Pilze und alles, was Automotoren betrifft. Bedenke, dass auch ein ausländischer Vater ein Sohn ist. Wenn er es nicht mehr ist, dann ist er es gewesen. Es gibt nicht viele ausländische Väter, die diesem Tempusunterschied Bedeutung zumessen würden. Vielleicht keinen. Denk dir den Haarwuchs an Armen und Beinen fort, denk dir die Satzmelodie und falsch platzierte Pronomen fort, denk dir die Schwäche für Knoblauch, Tomatensauce und extrem süßes Backwerk fort. Ein ausländischer Vater ist trotzdem immer ein ausländischer Vater. Ein ausländischer Vater beherrscht die lokale Nationalhymne nicht. Ein ausländischer Vater zögert lachend, wenn er die Nationalhymne seines eigenen Heimatlandes vortragen soll. Es kommt vor, dass ein ausländischer Vater einige der Zeilen aus der Luft greift. Es kommt auch vor, dass er wütend wird, wenn man anzweifelt, dass es sich um den Originaltext handelt. Dann hält ein ausländischer Vater auch schon mal den Telefonhörer hoch und fragt, ob er wirklich seinen Bruder, den früheren Royalisten, anrufen soll. Für einen ausländischen Vater ist die Anpassungsfähigkeit seiner Kinder ein Quell des Jubels, aber auch von Flüchen. Jede Probe davon zeigt, dass er erfolgreich gewesen ist. Jede Probe davon zeigt, dass er gescheitert ist. Einem ausländischen Vater fällt es schwer zu verstehen, dass die Auffassungen seiner Kinder das Heimatland betreffend von seinen eigenen abweichen können. Ein ausländischer Vater hegt den Verdacht, dass ein neues Land womöglich eine Bedrohung für das alte bedeutet. Ein ausländischer Vater fordert deshalb Beweise ihrer Loyalität. Ein ausländischer Vater erkennt nicht immer, dass solche Forderungen die entgegengesetzte Wirkung haben können. Wenn er es jedoch tut, weiß er nicht, was er machen soll. Dann empfindet er Trauer. Einem ausländischen Vater ist niemals bewusst, dass diese Trauer für seine Kinder zur schwerwiegendsten Forderung werden kann. Es kommt vor, dass sich ein ausländischer Vater kategorisch äußert, aber nie über sich selbst. Ein ausländischer Vater spricht an öffentlichen Orten oft zu laut. Dies wird besonders deutlich, wenn er einen jugendlichen Sohn um Hilfe bitten will. Auch ein ausländischer Vater muss geschützt werden, zum Beispiel durch Nachsicht. Wenn ein ausländischer Vater dem Blick seines Sohnes in einem Geschäft begegnet, in dem sie neue Fußballschuhe kaufen wollen, kann er sich nicht erinnern, selbst jemals so gnadenlos ausgesehen zu haben. Der ausländische Vater zückt daraufhin das Portemonnaie. Plötzlich hat er beschlossen, nicht zu feilschen. Ein ausländischer Vater spricht niemals schlecht über andere Menschen. Er macht sich höchstens über sie lustig. Wenn ein ausländischer Vater einen Filmhelden sieht, der Proben von Edelmut zeigt, nimmt er an, dass der Schauspieler ausländischer Abstammung sein könnte. Manolito? Eigentlich bestimmt Manolis. Ein ausländischer Vater lügt nie, aber er berichtigt anderen auch nicht, wenn sie sich Dinge einbilden, nur weil er nicht dazu gekommen ist, alles zu sagen. Wenn ein ausländischer Vater etwas klarstellen möchte, worüber er sich auf keine Diskussion einzulassen gewillt ist, sagt er, lasst uns hinausgehen, damit uns der Himmel besser sieht. Ein ausländischer Vater denkt oft über etwas nach, was er bei Homer gelesen hat. Die Götter, wird dort behauptet, verstehen alles, was die Menschen sagen. Darüber hinaus besitzen die Worte für sie jedoch weitere Bedeutungen, die sie für Sterbliche nicht haben. Ein ausländischer Vater fragt sich, ob das die Götter weniger ausländisch macht oder mehr. Frage nie, wozu ein ausländischer Vater gut ist. Frage vielmehr, wozu er nicht gut ist. Wenn du keine Antwort erhältst, hast du verstanden, was ein ausländischer Vater ist. Und zu allerletzt, der letzte, dritte Teil, die Zeit davor, er trägt den Titel Der 37. Januar. Er ist 28 Jahre alt, als er auf dem Teppich kniet, den seine Mutter ihm vor so langer Zeit mitgab. Die Füße seiner Frau zittern beiderseits seiner Knie. Schöne Zehen, hochgedrückte Fersen. Das Nachthemd hängt schwer von Feuchtigkeit zwischen den bebenden Waden. Die Wehen haben vor einer halben Stunde eingesetzt, gerade kündigt sich die nächste an. Sie will nur noch diese abwarten, dann werden sie sich auf den Weg machen. Das Taxi ist schon bestellt. Als sie die Arme um den großen Bauch mit dem Knopf legt, denkt er, eine riesige Apfelsine, eine Galaxie, die andere Hälfte der Sonne. Er stellt sich vor, wie er sich darin bewegt, im warmen Raum des Wassers und sieht 10 durchsichtige Finger vor sich, die unter dem Kinn eingerollt werden, dazu eine verträumte, siegessichere Miene und 2 Rosinen als Füße. Die unsichtbare Hirnschale glänzt wie ein Perlmutterhelm. Das unsichtbare Haar liegt glatt an wie ein blau schimmernder Pelz. Die Ohren sind unsichtbar, aber zart und perfekt aus Porzellan, Die Augen sind unsichtbar, aber streng und asiatisch, aus Dunkelheit. Unter den geröteten Lidern ruhen bilderlose Seen. Der Fötus holt gerade Schwung. Der Nacken beugt sich und der Rücken krümmt sich, wie um das Knäuel aus Haut und Adern und Haaren zu schützen, von dem sich ein wulstiger Strang ringelt. Ihr Kind ist endlich auf dem Weg, sein geheimes Universum zu verlassen, und ein Teil von ihm hofft, dass dies mit einem Penis als Ruder geschehen wird. Als er die Bewegungen unter seiner Handfläche spürt, schwach, aber beharrlich, wie ferne Morse-Signale, muss er jedoch an einen wedelnden Schwanz denken, was den Ausschlag gibt. Dieses Kind ist ein Kosmonaut der besonderen Art. Als die Ehefrau die Hand ihres Mannes auf ihren Bauch presst, als wäre es das Letzte, was sie noch zu tun beabsichtigte, kann er sich ein Lachen nicht verkneifen. Laika, murmelt er und spürt die Feuchtigkeit um seine Knie, du leerst gerade deine Fruchtblase. Während sich die Flüssigkeit ausbreitet, erlebt er jedes Zittern unter ihrer Haut, als wäre es sein eigenes. Ich glaube, stöhnt seine Frau, die nicht hört, was er sagt, dann bricht sie ab. Sie wimmert, sie ringt nach Atem, die Luft wird aus ihr herausgesogen. Die Miniaturwelt da drinnen macht sich gerade bereit, in eine andere Sphäre einzutreten. 6 seltsame Tage zu lange haben sie auf diesen Moment gewartet. Noch folgt der unsichtbare Satellit seinen eigenen Chronologie, aber bald wird er seine Umlaufbahn verlassen und in ihrem Leben einschlagen. Als sie am folgenden Tag aus dem Krankenhaus zurückkehren, werden sie entdecken, dass sich der Teppich verfärbt hat und ihr Ehemann wird etwas über Rotverschiebung sagen. Ich glaube, keucht die Frau, die keine Zeit hat, sich irgendwelche inneren Welten oder Raumfahrzeuge aus Haut und Haaren vorzustellen, die von Adern umschlossen dabei sind, ihr Mutterschiff zu verlassen. Stattdessen legt sie ihre Hand auf die Schultern des Mannes und richtet sich auf. Ich glaube, wiederholt sie, sehr leise, wie ein Gebet. Es ist soweit. Du wirst Vater.